Die Segnungen der Furcht des Herrn, das hat man nicht zu Ende geschafft vorhin, da kam die Mittagspause dazwischen. Und da will ich noch ein bisschen weitermachen, weil das noch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist gefährlich und endet meistens tödlich. Ja? Der erste Teil ist absolut zutreffend. Das Leben ist wirklich gefährlich und es gibt viele, viele Fallen des Todes, die der Teufel uns gebaut hat, um uns reinzulegen, um uns zu fangen, weil er uns halt hasst, weil er Gott hasst, ja, und er versucht, Menschen zu zerstören. Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, als Christ meine ich jetzt, dann hast du auch schon tragische Situationen oder Geschichten erlebt, wo Gläubige wirklich ihr Leben zerstört haben. Warum ist das so passiert? Weil sie nicht die Furcht des Herrn hatten. Weil sie die Fallen des Todes nicht rechtzeitig durchschaut haben und nicht vom Heiligen Geist drumherum geleitet werden. Das Leben ist wie ein Minenfeld. Und keiner weiß, wo die Minen sind, aber Gott weiß. Und an seiner Hand werden wir durchs Minenfeld geführt, ganz sicher. Und wir treten auf keiner dieser Minen, weil er uns schützt, weil er uns bewahrt. Die Furcht des Herrn ist dieser Segen, dass wir geschützt sind, die Fallen des Todes zu meiden. Ja, und es gibt etliche solcher Fallen des Todes, die die Bibel auch beschreibt. Eins zum Beispiel finden wir 1. Timotheus 6, Vers 9, Verlangen nach Reichtum. Vorhin habe ich gesagt, Gott segnet und Gott gibt überreich. Ja? Das darf man nie verwechseln mit dem eigenen Verlangen, reich werden zu wollen. Das eine ist der Wille Gottes und das gibt er gerne. Und das andere ist Sünde. Das Verlangen, reich werden zu wollen, führt zur Zerstörung unseres geistlichen Lebens. Das ist, was die Bibel sagt. Die reich werden wollen, fallen in mancherlei Versuchungen. Ja, darum sagt die Bibel, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ja, wenn Gott will, dass du mehr hast, sagen wir, du hast eine kleine Wohnung oder ein kleines Autochen und er will dir was Besseres geben, ja, lass ihn das tun. Aber du wirst deswegen nicht einen Kredit aufnehmen. Ja, und dich verschulden oder irgendwelche dummen Sachen machen, sondern du kannst Gott vertrauen, er wird das tun, er wird für dich sorgen, er weiß, was richtig ist. Und das, was du jetzt hast, das ist angemessen. Und wenn er deinen Besitzstand vergrößern möchte, dann darf er das gerne tun. Aber du renn nicht hinterher nach mehr Besitz, sondern renn Gott hinterher. Trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn und alles andere wird euch hinterhergeworfen werden. So, meine freie Übersetzung. Ja. Und viele Gläubige leben ein Leben, sie trachten nach allem und hoffen, dass nebenbei auch noch das Reich Gottes gebaut wird. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und da geht es um Gott und um seine Absichten in unserem Leben, für uns und auch durch uns. Ja? So, das ist eins von vielen Bereichen. Ich sehe das besonders stark einfach in Ländern, wo längst nicht so ein Reichtum ist wie hier, wie im Zentralasien oder so. Viele, viele Gläubige haben die Idee bekommen, leider aufgrund von falscher Lehre, dass das Evangelium ein Mittel ist, um reich zu werden. Ja, und ich habe viele, viele Gläubige gesehen, die abgestürzt sind, die schreckliche Dinge erlebt haben und mitgemacht haben. In der Ukraine sind Tausende von Menschen reingefallen auf einen Prediger, der ihnen versprochen hat, ich werde euer Geld vermehren. Und hat ein illegales Schneeballsystem aufgezogen. Und viele, viele Menschen haben viel Geld verloren. Und etliche haben noch Kredite bei Freunden aufgenommen, weil sie die Idee hatten, dadurch können sie jetzt ganz viel Geld machen. Und weil sie alles verloren haben, Leute haben sie umgebracht wegen dieser Sache. Ja. So, das ist etwas, wo wir sehr, sehr aufpassen müssen. Unsere Motivation, was wollen wir eigentlich im Leben? Das muss aber nicht unbedingt Materielles sein. Wenn Paulus von Habsucht redet, wo er übrigens sagt, Habsucht ist Götzendienst, ist es nicht unbedingt nur gemeint auf Materielles. Es kann auch eine Sucht sein, Anerkennung haben zu wollen. Lob, Bestätigung, Anerkennung haben zu wollen. Ich habe aus allernächster Nähe einen sehr, sehr gesalbten Lobpreisleiter miterlebt, der wirklich kometenhaft aufgestiegen ist, der sehr schöne Lieder bekommen hat, die im ganzen Land gesungen worden sind. Und weil er mit der Ehre, die er bekommen hat, nicht umgehen konnte, beziehungsweise nicht wahrhaftig war in seinem Herzen, und nicht das an Gott weitergegeben hat. Er hat gesagt, wenn Leute meine Musik mögen und das loben, was ich hier tue, dann nur deswegen, weil Gott gut ist und weil Gott mir etwas gegeben hat, um das Volk Gottes zu segnen. Sondern er hat das für sich selber genommen. Und die Bibel sagt, Gott wird seine Ehre mit niemandem teilen. Wer sich vergreift an seiner Ehre, bereitet wirklich seinen Absturz vor. Und dieser Mann ist jämmerlich abgestürzt, sehr, sehr tief und hat sich von dem nie wieder erholt. Nie wieder erholt. Ja. So, es gibt wirklich solche Fallen und wir müssen aufpassen. Es gibt ein sehr gutes Buch, was ich empfehlen möchte zu diesem Thema. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, die Salbung Gottes erhalten. Auf Englisch heißt das How to Survive the Anointing. Wie man die Salbung überlebt. Viel, viel besserer Titel als im Deutschen. Und das ganze Buch geht nur um diese Frage, wahrhaftiges Leben vor Gott, Frucht des Herrn und eben sich bewahren vor falschen Zielen, falschem Ehrgeiz und all diesen Dingen. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch von David Ravenhill, kann ich nur empfehlen. Leider, wir haben es jetzt nicht mehr, wir hatten es mal eine Weile. In der Bibliothek, wunderbar, sehr gut. Okay, also das ist eine Empfehlung. Grundsätzlich Fallen des Todes sind Versuchungssituationen, wo wir in Situationen sind, wo wir versucht werden zu Sünde. Vielleicht eine der großartigsten Segnungen der Furcht des Herrn ist, dass wir lernen, Sieg zu haben in Situationen der Versuchung und damit auch lernen, Sünde zu überwinden. Sünde, gewohnheitsmäßige Sünden zu überwinden. Warum ist das so wichtig? Wenn wir nicht lernen, Versuchungen zu widerstehen, können wir nicht lernen, siegreich über Sünde zu sein, weil Versuchung ist die Vorstufe zur Sünde. Wenn wir nicht lernen, Sünde zu überwinden, werden wir nicht unseren Lebensstil ändern. Wenn wir nicht unseren Lebensstil ändern, wird sich unser Charakter niemals verändern. Und das Wort Heiligung oder Umgestaltung in das Wesen Jesu wird ein fremdes Wort für uns bleiben, zu dem wir keinerlei Bezug haben. Und wir verpassen unsere Berufung. So, das ist keine Kleinigkeit. Das ist das Zentrum unseres Glaubenslebens. Das Evangelium redet von Sieg über Sünde als etwas Normales. Nicht mehr im Lebensstil der Sünde bleiben, sondern wirklich in einem Lebensstil der Heiligkeit hineinzukommen. Das ist unsere Verheißung. Das ist, was Gott für uns hat. Und das hat alles zu tun mit der Furcht des Herrn. Hört einmal Jeremia 32, Vers 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben. Wozu? Dass sie nicht mehr von mir abweichen sollen. So, was bewirkt die Furcht des Herrn? Dass wir in Beziehung, in Gemeinschaft, in Verbindung mit dem Herrn bleiben. Um das geht es. Jeremia 32, Vers 40, ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht von mir weichen sollen. Also durch die Furcht des Herrn lernen wir, in einer lebendigen Beziehung, in Kontakt zu bleiben mit dem Herrn. Und im Herrn zu bleiben heißt, außerhalb von Sünde zu bleiben. Du kannst nicht in Sünde sein und im Herrn gleichzeitig. Das geht nicht. Entweder oder. Ja. Darum ist das so eine starke Betonung. Jesus sagt, bleibt in mir. Ja, eine lebendige Beziehung in der Situation, nicht theoretisch irgendwie und auch nicht nur während unserer Zeit am Morgen mit dem Herrn, sondern den Tag über im Alltag in lebendiger Verbindung bleiben mit dem Herrn durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Das kommt dann im dritten Teil und dann beschreibe ich das, wie wir das lernen können. Die Gegenwart Gottes bewahrt uns vor Sünde und unser Herz, das Gott geformt hat, dass wir ihm wirklich erfreuen wollen, dass wir ihn nicht beleidigen wollen. Das ist der Schlüssel, um Sieg zu haben. Die Furcht des Herrn ist das Entscheidende. In 5. Mose 17, 18 bis 20 haben wir denselben Gedanken noch einmal. Und dieser Gedanke ist, die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Sünde. Die Furcht des Herrn hilft uns, in einer lebendigen Beziehung und Einheit mit dem Herrn zu bleiben. Das ist ein Gesetz für den König, den sie damals noch gar nicht hatten, aber Gott hat schon gesehen, eines Tages werden sie sagen, ja, die anderen Nationen haben alle einen König, wir wollen jetzt auch einen König haben. Und Gott sorgt vor und er gibt eine Verordnung, wie dieser König leben soll. Und da kommt wiederum diese Sache vor. Ich lese mal den ganzen Text. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, auf dass er lerne, den Herrn, seinen Gott zu fürchten. Bitte achte hier auf das Wort lernen. Man kann lernen, Gott zu fürchten. Es ist nicht so, ja, Furcht des Herrn, toll, schön, wäre schön, wenn ich es hätte, habe ich aber leider nicht. Nein, hier steht ganz klar, man kann es lernen. Und das kommt aus dem Wort Gottes. Damit er lernt, den Herrn, seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung beobachte und sie tue, damit sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebe und er nicht abweiche von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er lange lebe in seinem Königreich, er und seine Kinder unter Israel. Durch die Furcht des Herrn nicht abzuweichen vom Gebot. Das ist genau dasselbe, was oben in dem vorigen Vers war, in Jeremia 32. Ja, wir weichen nicht vom Herrn, hier heißt es vom Gebot. Das ist das Gleiche. Bleibst du in den Geboten, bleibst du in der Beziehung mit dem Herrn. Ja. Durch die Furcht des Herrn. Ja. Sprüche Kapitel 2 bringt den gleichen Gedanken noch einmal. Und dort heißt es im Vers 11, wir werden uns später noch, wenn es um die Praxis geht, ja, was tun wir jetzt, um in die Furcht des Herrn hineinzukommen, die ganze Passage anschauen. Jetzt sehen wir nur auf den Schluss, Sprüche 2, 11 bis 12. Und da siehst du wiederum denselben Gedanken. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten, um dich zu erretten von dem bösen Weg. Wir brauchen einen Wächter. Wir brauchen etwas, was wacht über uns. Ganz aktuell, was da ist, was uns warnt, was uns sagt, tu es nicht, Finger weg, lass es sein, geh da nicht rein, tu es nicht. Das ist, was wir brauchen. Und das ist, wird hier genannt Besonnenheit, was nichts anderes ist als diese Wachsamkeit im Heiligen Geist, die kommt durch die Furcht des Herrn. Sprüche 16, Vers 6 im zweiten Teil. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wieder dasselbe Gedanke. Die Furcht des Herrn ist eine Kraft, die uns hilft, auf Abstand zu bleiben vom Bösen. Also es hilft uns, in Verbindung zu bleiben mit dem Herrn. Hier wird dasselbe negativ ausgedrückt. Es hilft uns, zu weichen vom Bösen. Wie geschieht das? Wie geschieht es, dass wir durch die Furcht des Herrn vom Bösen weichen? Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Siehst du, das ist was ganz anderes als ein intellektuelles Konzept. Das ist eine emotionale Kraft in deinem Herzen, ein Hassen des Bösen. Und jeder weiß das. Das, was du hasst, das meidest du. Wenn du den Zahnarzt hast, den Zahnarztbesuch, du wirst alles tun, um die Termine zu vergessen oder nicht einzuhalten. Oder irgendwie, ja, kommt immer wieder was dazwischen und es klappt einfach nicht. Aber in Wirklichkeit willst du gar nicht. Ja, und du machst dir was vor und du vermeidest das. Ja. Ein Hassen des Bösen. Ja. Wow, was wäre das für ein Segen? Überleg dir mal, was deine Lieblingsfettnäpfchen sind oder Sünden, in die du regelmäßig hineinfällst. Was wäre das für ein Segen, wenn du diese Sünde hassen würdest? Ja, du musst dir nicht lange deine Fantasie anstrengen und du wirst genau wissen, in diese Fettnäpfchen werde ich nicht mehr hineintreten, weil ich das Zeug ja hasse. Weil ich einen riesen Bogen drum mache, weil ich nichts damit zu tun haben will, weil ich das verabscheue. Das ist, was Gott vorhat, dir zu geben. Das ist, was verheißen ist. Das bedeutet, ich lege meine Furcht in ihr Herz hinein. Ja. Denn das Problem von Sünde ist, dass Sünde ein gewisses Maß von Lust gibt. Jede Art von Sünde gibt Lust. Wenn das nicht so wäre, wäre Sünde überhaupt kein Problem. Sünde ist deswegen so gefährlich, weil es dir einen Lustgewinn verspricht und mindestens zum Teil auch hält. Darum ist Sünde so gefährlich. Ja? Können wir das nachvollziehen? Ja? Zum Beispiel ablästern über andere. Ja? Berühmter Sport an der Uni oder auf der Schule, ja, über die anderen, die nicht da sind oder die Profs, böse und gehässig zu reden. Ja? Warum ist das so eine Seuche? Weil das Lust macht. Man genießt, man ist nicht so blöd wie die anderen. Man fühlt sich besser, wenn man die anderen schlechter macht. Ja? So ist eigentlich ein ganz primitiver Vorgang. Ja? Aber das Ding ist eben immer Lust. Jede Art von Sünde bereitet Lust. Das ist so. Wenn das nicht wäre, wäre Sünde überhaupt gar kein Thema. Ja? Aber Sünde verspricht etwas und nur zum Teil hält es das. Und wir kommen dann immer wieder zu diesen Dingen zurück, um noch mehr einfach von dieser Lust zu bekommen. Und wenn jetzt Gott es schaffen würde, unser Herz zu verändern, dass unser Hass auf die Sünde größer ist als das Genießen dieser Lust, Sündenproblem gelöst. Und zwar ohne Krampf und ohne Gesetzlichkeit und ohne irgendwie sich zu verbiegen, sondern einfach, weil wir authentisch sind, weil wir sagen, hey, das habe ich früher gemacht und was hat es mir geschadet, was hat es anderen geschadet und dank sei Gott, dass ich davon erlöst bin und ich muss nicht mehr das tun und ich kann jetzt Nein sagen zur Versuchung. Versuchung ist Einladung zur Sünde. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist die Vorstufe, ist die Einladung zur Sünde. Und weil wir jetzt Kinder Gottes sind, weil wir eine neue Schöpfung sind, weil wir mit Gott übereinstimmen, weil wir uns ihm hingeben, weil wir erlauben, dass er sein Werk in uns tut, will er und kann er dieses Ziel in uns erreichen, dass unsere Emotionen verändert werden und dass wir lernen zu hassen, was er hasst. Eines der wichtigsten Gebete, die du beten kannst in diesem Zusammenhang, meiner Meinung nach, ist, Herr, lehre mich zu hassen, was du hast und lehre mich zu lieben, was du liebst. Und dann fragen die Leute, wo ist die Bibelstelle für dieses Gebet? Ich sage, Hebräer 1, Vers 8, von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus. Du sagst, ja, und? Wir sind seine Nachahmer. Er will das, was er hat, uns geben. Er will unser Innerstes verändern. Er will hinein bis in unsere Emotionen. Siehst du, dass das ein Riesenunterschied ist, wenn ich von innen heraus etwas ablehne und aus Überzeugung nicht mehr mache, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich nur das Gebot, ich darf es nicht, ich soll es nicht, es ist gefährlich, es ist böse, aber alles in mir sagt, aber ich will es doch. Welches ist besser? Wenn wir echt sind, wenn wir authentisch sind, wenn wir nach dem leben, was in unserem Herzen ist. Das funktioniert aber erst, wenn unser Herz transformiert ist. Ja? Deswegen hat jemand gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen und dann tu, was du willst. Ja? Aber die Voraussetzung ist, durch Liebe zu Gott in tiefe Übereinstimmung mit ihm zu kommen, sodass der Heilige Geist das in uns wirken kann. Und dass wir wirklich von Herzen das verabscheuen, was wir vorher geliebt haben. Was es braucht, ist eine solche Nüchternheit, eine solche Besonnenheit, eine solche Klarheit, dass wir im Heiligen Geist durch den Zuckerguss der Sünde durchschauen und das Böse und das Hässliche und das Zerstörerische sehen, bevor wir zugelangt haben. Versuchung ist, da wird dir etwas schmackhaft gemacht, da wird dir das angeboten und ist ja nicht so schlimm und andere machen das auch und es macht da auch Spaß und ist doch toll und so schlimm ist es nicht, man muss ja nicht so eng sein, wir wollen ja nicht gesetzlich werden. Lauter solche Gedankengänge, ja, die uns kompromissbereit machen wollen, die uns dahin bringen wollen, naja, einmal ist keinmal, sprach die Jungfrau, ja, so. Aber das sind trügerische Gedanken, das sind falsche Versprechungen. Ja? Jedes Mal ist zu viel und ist verkehrt. Ja? So, es geht nicht darum, dass wir irgendwie krampfhaft Gebote einhalten wollen, sondern wir wollen in tiefe Übereinstimmung mit dem Herrn kommen. Wir wollen mit ihm zusammenleben und zusammenbleiben. Lass uns einmal die Anatomie anschauen von, wo haben wir das denn? Ja, hier, Jakobus Kapitel 1, Anatomie von Sünde. Wie kommt Sünde zustande? Hier wird es uns ganz genau beschrieben. Niemand sage, Vers 13, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Bitte achte hier auf das entscheidende Wort, fortgezogen. Die Sünde will dich fortziehen. Fort von was? Fort von der Einheit mit dem Herrn. Fort vom Bleiben in Jesus. Da will die Sünde dich rausziehen. Ja, wenn du aber lernst, in der Gegenwart Gottes zu bleiben im Alltag, wenn du lernst, in Verbindung zu bleiben mit dem Heiligen Geist, Händchen zu halten mit dem Heiligen Geist, ja, dann scheint das Licht und du siehst die Einladung zur Sünde und zwar nicht im Rückspiegel, wenn schon alles gelaufen ist, sondern du siehst es, bevor du Ja gesagt hast, bevor du deine Einwilligung gegeben hast. Und du hast Freiheit genug, Zeit genug, auch wenn das nur Bruchteil von Sekunden sind, Nein zu sagen. So von der Lust sollen wir fortgezogen werden. Danach, Vers 15, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Lust, die Einladung zur Sünde und das Versprechen von dieser Lust muss etwas empfangen. Und erst wenn sie etwas empfängt, dann kommt daraus die Sünde. Was die Lust, die Einladung zur Sünde, die Versuchung empfangen muss, ist unser Ja. Wenn sie das Ja nicht bekommt, ist die Sache gelaufen, vorbei. Und das ist der Punkt. Dass wir lernen können, so mit Gott zu sein, im Alltag. Während du vor dem Computer sitzt, während du vor der Glotze sitzt, während du im Gespräch bist mit Leuten, während alles Mögliche um dich herum passiert. So in Einheit und in Gemeinschaft zu bleiben mit dem Herrn. So wie wenn ich jetzt mit euch spreche. Ja, ich rede und benutze hier meine Hand zum Gestikulieren. Die andere Hand habe ich händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist. Davon wisst ihr nichts, aber ich genieße das. Und ich genieße den Heiligen Geist, während ich mit euch rede. Er ist da, er ist bei mir und er leitet mich. Und du kannst im Alltag mit dem Heiligen Geist zusammenleben. Er ist dein Helfer, er ist dein Freund, er will dich in alle Wahrheit leiten und er will dich ganz gewiss in alle Wahrheit leiten über jede Form von Versuchung, die der Feind dir entgegenschickt. Und dass du in der Situation, bevor du Ja gesagt hast, genau realisierst, hier ist eine Versuchung. Hier ist dieser leckere Film mit Szenen, die dir überhaupt nicht gut tun. Und du sagst, nee, früher ja, aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr mit mir. Ich habe meine Einwilligung dem entzogen. Ich mache nicht mehr mit. Das funktioniert mit jeder Art von Sünde. Ob das unreine Dinge anschauen ist, ob das zwanghafte Selbstbefriedigung ist, ob das Rauchen ist, ob das Alkoholmissbrauch ist, ob das Zorn ist, gehässige, böse Worte, nimm, was du willst. Es ist immer das gleiche Prinzip. Die Versuchung ist da und du lebst im Heiligen Geist und du hast genügend Zeit und genügend Abstand, dir das Ding anzuschauen und der Heilige Geist fragt dich, willst du das wirklich? Überlege, was die Konsequenzen sind. Und du sagst, nein, das will ich nicht mehr. Das habe ich zu viele Male gehabt. Ich weiß, was die Konsequenzen sind, wie viel Zerstörung das bringt für mich und für andere. Ich sage nein dazu. Das müssen wir lernen und das können wir lernen im Heiligen Geist. Dafür ist der Heilige Geist da. Titus 2, Vers 11 und 12. Die Gnade Gottes ist erschienen. Denkt dran, der Heilige Geist ist der Geist der Gnade. Ja, ich glaube nicht an eine Gnade als ein Prinzip. Die Gnade ist eine Person. Die Gnade ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. Hier siehst du, die Gnade wird wie eine Person beschrieben. Sie unterweist uns. Dieses Wort bedeutet, trainiert uns, diszipliniert uns, leitet uns an. Die Gnade unterweist uns, was zu tun. Dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Das ist, was die Gnade tut, der Geist der Gnade. Er lehrt dich, Nein zu sagen. Verleugnung heißt Nein sagen. Du sagst Nein. Du sagst, ja, aber ich merke es erst einmal hinterher. Am Abend fällt es mir ein, was ich dummes Zeug geredet habe oder dass ich etwas gemacht habe, was ich nicht hätte tun sollen. Nun, dann nimm zu in der Gemeinschaft mit Gott. Lerne den Heiligen Geist als seinen Partner kennen. Geh mit ihm durch den Alltag. Und je mehr du am Morgen in deiner abgesonderten Zeit mit dem Heiligen Geist Zeit verbringst und die Gegenwart Gottes genießt, umso mehr wirst du lernen, diese Gegenwart Gottes in deinen Alltag mit hineinzunehmen. Und dann ist Gott da, während du vorm Computer sitzt oder vorm Fernseher oder während du durch den Supermarkt läufst und sinnloses Zeug kaufen willst, was du eigentlich gar nicht brauchst. Der Heilige Geist ist da und du hast mit ihm Gemeinschaft und er berät dich und er unterweist dich und er trainiert dich, die weltlichen Lüste zu verleugnen. Das ist, was der Heilige Geist tun will, dir zu helfen, Nein zu sagen. Und das Erste, was passiert, ist in diesem Prozess, dass du überhaupt in der Situation merkst, hier ist die Versuchung. Und dann Zeit hast zu reagieren und zu sagen, nein, nicht mehr. Das ist, was wir brauchen. Und so lernen wir, Sieg zu haben über Sünde. Wichtig ist, dass zuvor, bevor dieser Prozess überhaupt anfängt, du mit dem Wort Gottes übereinstimmst und du überhaupt sehen kannst in der Bibel, Sieg über Sünde ist normal. Viele Christen glauben, zu sündigen ist normal. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sieg über Sünde ist normal. Wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher. Ja? Aber das heißt nicht, dass Sünde normal ist. Normal ist, im Sieg zu leben. Ja. Wir empfangen die Gabe der Gerechtigkeit, Römer 5, 17, und die Fülle der Gnaden. Und wir herrschen im Leben. Wir werden nicht mehr beherrscht, wir herrschen. Das ist unsere Berufung. Das ist, was der Herr für uns bereitet hat. Wir können lernen zu herrschen. Wir können lernen zu zerstörerischen Gedanken und Gefühlen und Wünschen, die uns gegeben werden, Nein zu sagen. Ja? Dass dieses 14-jährige Mädchen und sie jammert und jault, ich will auch einen Freund haben, wie alle anderen Mädchen in der Klasse auch. Ich will auch einen Freund haben. Okay, wie sieht das geistlich aus? Dass sie den Wunsch hat, ist nicht weiter schlimm. Aber was macht sie damit? Ist dieser Wunsch die Berechtigung, jetzt sich einen Freund zu angeln? Oder kann sie sagen, ich sehe, dass dieser Wunsch, aber im Heiligen Geist weiß ich, der ist sinnlos, der ist überhaupt nicht produktiv, der ist nicht nützlich für mich, der ist nicht gut, das ist nicht der Wille Gottes. Ich habe diesen Wunsch und zu diesem Wunsch sage ich Nein. Geht sowas? Gibt es das? Ja, ich kenne junge Leute, die so leben. Aber wenn du glaubst, jedem Wunsch musst du nachgeben Und wenn du einen Wunsch unterdrückst oder einem Wunsch nicht nachgibst, dann wirst du krank und kriegst seelische Komplikationen. Ja? Wenn du das glaubst, ja, dann bist du schon der Ideologie unserer Kultur hereingefallen. Man muss jeden Wunsch sich erfüllen, sonst ist das ungesund. Nein, es ist gesund, Wünsche zu sortieren. Und es ist gesund zu sagen, der Wunsch ist zwar in sich nicht schlecht, aber jetzt nicht dran. Und darum sage ich nein. Ich sage dazu nein, weil ich bin ich und ich herrsche und ich werde nicht beherrscht, sondern ich treffe meine Entscheidung. Und zwar nicht nach Hollywood und nicht nach Werbefernsehen und nicht nach, was meine Kumpels alle denken und glauben und für richtig halten, sondern ich hole meine Werte und meine Standards aus dem Wort Gottes. Und für mich ist normal, was hier drin normal ist. Fertig, aus. Amen. Es geht. Es ist möglich. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Achte auf das Ende des Satzes, dort steht ein Ausrufungszeichen. Was heißt das? Das ist ein Befehl. Es ist ein göttlicher Befehl. Jeder göttliche Befehl ist auch eine Verheißung. Das heißt, wenn Gott mir befiehlt, das zu tun, dann gibt es einen Weg zu lernen, das zu tun. Und er wird mir das beibringen. Ja? Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse, das Arge. Neuen Testament, Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Also Hass ist ein sehr starkes Gefühl. Das ist nicht ein Konzept im Kopf, das ist ein Gefühl. Es gibt nicht nur zerstörerische Gefühle, es gibt auch heilsame und heilige Gefühle. Und Gott möchte, dass wir erfüllt sind von Hass auf das Böse. Hass auf das Böse wird nie kommen, solange wir in Gedanken nicht übereinstimmen mit Gottes Standards. Der erste Schritt ist immer Erneuerung des Denkens. Wir müssen mit Gott übereinstimmen. Wenn Gott sagt, schlecht reden über Leute ist verkehrt, ist böse, ist Sünde, dann stimme ich mit ihm ein und sage nicht, naja, die kriegen das ja nicht mit, das ist ja nicht so schlimm. Ja? Immer diese Entschuldigung, ja, das ist ja nicht so schlimm. Was schlimm ist, bestimmt jetzt Gott. Du bist Kind Gottes und er sagt, was richtig ist und was verkehrt ist. Und du stimmst mit ihm überein und du kommst raus aus dieser Unabhängigkeitsmentalität. Ja, also ich finde das nicht so schlimm. Wie du das findest, ist vollkommen wurscht. Wie findet es Gott? Ja? Wenn du siehst in Epheser 4, betrübt nicht den Heiligen Geist. Diese Stelle hatten wir ganz am Anfang. Ja? All die Dinge, die da beschrieben sind, sind für uns normale, harmlose Dinge, die im Alltag in den Beziehungen mit Menschen andauernd passieren. Da ist nicht eine große Sünde dabei, die wir groß finden würden. Das ist nicht vergeben, Zorn, Lästerung und solche Dinge, die in den allermeisten Gemeinden Standard sind, normal sind, hinterm Rücken zu reden, zu lästern, sich aufzuregen über andere. In den allermeisten Gemeinden, die ich kenne, ist das normal. Aber für Gott ist das nicht normal. Und was sollte jetzt für uns normal sein? Was wir als normal empfinden oder was Gott als normal empfindet? Wir wollen mit Gott übereinstimmen. Es fängt damit an, dass wir Dinge so nennen, wie er sie nennt. Das ist der Anfang, dass du lernst, dich zu distanzieren. Du kannst dich nicht von etwas distanzieren, was du als normal und berechtigt und akzeptabel ansiehst. Das kann nicht funktionieren. So, du tust deinen Teil, du änderst deine Gedanken und Gott ändert dein Herz. Und zwar in der Reihenfolge. Du änderst deine Gedanken. Dann kommst du vor Gott und bringst in diese tiefen, verborgenen, geheimen Lüste. Ja? Unreines anzuschauen, sich über Leute aufzuregen und sich über Leute lustig zu machen. Oder was weiß ich, was das auch immer ist. Und Gott kümmert sich um dein Herz, wenn du dich zuvor um deine Gedanken kümmerst. Du musst klar werden und du musst Dinge benennen, wie Gott sie benennt. Homologio, dieses griechische Wort bedeutet dasselbe sagen wie. Sünde bekennen heißt, ich nenne meine Sünde, wie Gott sie nennt. Ich habe nicht meine eigenen Worte. Und achte mal auf das Vokabular. Viele, viele Christen haben ein Vokabular der Welt. Ja? Und sie sagen, ja, der hat jetzt eine Beziehung. Wie würde Paulus das nennen? Der lebt in Unzucht. Ja, das klingt aber anders. Ja, eine Beziehung zu haben, das klingt ja so harmlos, so nett. Ja, wir sind ja auf Beziehungen angelegt, wir sind ja Beziehungsmenschen. Ja? Ja, der hat ja nicht eine Beziehung, sondern der hat illegalen Sex. Nennen wir es mal so. Klingt schon anders. Ja? Illegal ist eine Grenzübertretung, das ist eine Rebellion, eine Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Das ist, was Sünde ist. Sünde ist nicht, hups, ja, passiert auch, ja, naja, Irren ist menschlich. Wir wollen denken, wie Gott denkt. Wir kommen aus den alten Bahnen nicht raus, wenn wir nicht anfangen, zuallererst unsere Gedanken zu erneuern. Das heißt, in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Zu denken, wie er denkt. Ja, wie kann ich denn wissen, wie Gott denkt? Nun, hier ist ein dickes Buch. Und da beschreibt er auf vielen, vielen Seiten, wie er Dinge des Lebens nennt und benennt und was er davon hält. Indem du Geschichten hast von Menschen, die gesündigt haben und dann siehst, was passiert. Ja. Und Paulus sagt, diese Geschichten im Alten Testament sind uns geschrieben, aufgeschrieben zur Warnung. Irrt euch nicht, das ist zur Warnung geschrieben. Ja? Was Gott mit dem Menschen damals getan hat, tut er heute. Gottes Ansicht und Gottes Urteil über Sünde hat sich nicht verändert. Und viele Christen glauben das nicht. Und sie glauben irgendwie, da war ein harter, fordernder, zorniger Gott im Alten Testament. Und jetzt haben wir einen Gott der Gnade und der Liebe. Und der guckt überhaupt nicht hin, was wir machen. Der kriegt das gar nicht mit und das ist ihm gar nicht wichtig. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Wie gebrauchst du deinen Mund? Wie gebrauchst du deine Augen? Wie gebrauchst du deine Ohren? Wie gebrauchst du deine Hände? Was tust du im praktischen Leben? Das ist wichtig. Das schau an und das vergleiche mit dem Worte Gottes. Und dann wirst du immer Gelegenheit haben zur Buße. Und immer dich abwenden von etwas und etwas Neues ergreifen und in das hineinkommen. So, Gott gebietet uns tatsächlich, Gefühle des Hasses oder des Ekels und der Abscheu zu haben gegenüber Sünde. Gott gebietet dir das. Verabscheut das Böse. Habt Horrorgefühle gegenüber dem Bösen. Ja, wo kriege ich Horrorgefühle her? Nun, ganz gewiss nicht, indem du dir all möglichen Dreck im Fernsehen anschaust oder in Hollywood, wo Sünde für normal oder sogar für begehrenswert dir präsentiert wird. Begreife, dass Hollywood ein gigantisches, weltumspannendes Gehirnwäscheprogramm des Teufels ist. Um Sünde akzeptabel zu machen, das ist, warum es eine milliardenschwere Industrie gibt mit Filmen. Das ist der Grund, nicht weil die den Feierabend uns versüßen wollen. Sondern weil da eine satanische Strategie ist, Menschen dahin zu bringen, etwas für normal zu halten, was eigentlich nicht normal ist. Und was sie im tiefsten Innern auch wissen, was nicht normal ist. Das ist ein Umerziehungsprozess. Und wie kannst du einerseits sagen, ich glaube jetzt an die Bibel, ich glaube an den Herrn, ich will ihm nachfolgen, ich will in sein Bild umgestaltet werden, aber in meiner Freizeit lade ich mir so viel Müll, wie nur geht, irgendwie runter und rein und ergötze mich daran. Wie passt das zusammen? Was willst du? Willst du die Wahrheit? Willst du Heiligkeit? Willst du Jesusähnlichkeit? Dann muss dieser Strom von Schmutz und Bosheit und all diesen schrecklichen, der muss erstmal gestoppt werden. Wie sagst du jetzt, ich darf kein Fernsehen mehr sehen? Das sage ich nicht. Sandmännchen, Wetterbericht, Was haben wir jetzt immer geguckt hier? Wie hieß das hier? Planet Erde, wunderbarer Planet Erde, eine fantastische Serie über Naturwunder unseres Planeten. Gewaltig, mit gewaltigen Aufnahmen. Einfach, es zeigt dir, wie groß Gott ist und wie gewaltig die Schöpfung ist. So, es gibt schon Dinge, die man sich anschauen kann, ja? Aber es gibt viele Dinge, die du dir nicht mehr anschauen willst, wenn du entschieden bist, ich will in das Bild Jesu, weil es macht keinen Sinn. Hü und Hott. Ja, was denn nun? Willst du die Welt oder willst du die Heiligkeit? Was willst du? Ja. Jakobus sagt, wir sind Feinde Gottes, wenn wir die Welt lieben. Und Welt lieben heißt nicht, das Alpenpanorama zu genießen oder durch den Herbstwald zu laufen und den Herbst zu schnuppern und zu riechen. Das ist nicht Welt. Welt ist das Reich der Finsternis mit all seinen falschen Werten, mit seiner Auflehnung gegen Gott und mit all der Zerstörung, mit all dem moralischen Durcheinander. Das ist Welt. Und wenn wir das lieben, Sex, Blood and Crime, wir können nicht wachsen in der Beziehung mit dem Herrn. Und du musst dich einfach entscheiden, was du willst. Ist nicht, oh, gesetzlich, ich darf jetzt nicht mehr Fernsehen. Nein, ich will diese Dinge nicht mehr. Und weißt du was? Man kann das überleben. Man kann diesen Strom von Dreck abschneiden und man lebt besser als vorher. Oh Wunder, wo man immer dachte, das geht doch gar nicht. Oder man verharmlost das, ja, das bisschen Fernsehen. Erstmal das bisschen, Marien Fragezeichen, mach mal Buchführung, wie viele Stunden pro Woche du vor der Glotze sitzt. Schau dir das mal an. Und dann zweitens schau dir an, was siehst du? Wirklich, wenn du ein starker Konsument bist von Fernsehen, mach einmal Buchführung. Was guckst du dir an und was sind die Inhalte? Und wo verstoßen diese Inhalte gegen Gottes Wort? Du sagst, ja, aber wieso, in der Bibel wird ja auch Sünde beschrieben, Ehebruch und Mord und Totschlag und so weiter. Also was ist der Unterschied zu Tatort? Nun, der Unterschied ist der, dass immer eine Bewertung stattfindet, dass immer gezeigt wird, das ist Gott wohlgefällig und das ist das Ende derer, die ihm dienen und das ist das Ende derer, die gegen seine Ordnung verstoßen und Sünde hat Konsequenzen. Aber in unseren Hollywood-Filmen kommt für Ehebruch nie Konsequenzen. Der kann die Nacht bei seiner Geliebten verbringen, kommt am nächsten Morgen nach Hause, Schatz, ich hatte eine lange Überstundennacht, kann noch seine Frau küssen und alles sieht normal aus. Es ist nicht normal. Das ist eine Wand und diese Ehe ist zerstört. Und die kann nur wieder geheilt werden, wenn diese Wand weggenommen wird. Und das erfährst du nie bei Hollywood. Kein einziger Hollywood-Film behandelt diese Thematik. Hallo? Nur das schöne, leckere, verführerische, genussvolle der Sünde wird beschrieben. Aber was die Konsequenzen sind, das wird dir Hollywood nie erzählen. Warum? Weil sie dich motivieren wollen, dein Denken anzupassen an satanische Standards. Und wenn ich das weiß, wie ich da manipuliert werde, wie ich da umgepolt werden soll, wie ich da umgeprägt werden will und sage, ja, was will ich mit meinem Leben anfangen? Ich will Jesus kennen, ich will ihm nachfolgen, ich will in sein Bild verwandelt werden. Also dann warum in aller Welt soll ich weiter dieses Zeug in mein Leben lassen? Warum? Und ich treffe eine intelligente Entscheidung und sage, fertig, nicht mehr. Nicht mehr, ich schneide es ab. Vielleicht ist das ganz neu für einige von uns, aber schau es dir genau zu Hause an. Jede Fernbedienung hat einen Ausknopf. Boah. Und der funktioniert. Da drückt man drauf und die Kiste geht wirklich aus. Ja, wie gibt's das? Geh nach Hause, check es aus, guck dir die Gebrauchsanleitung an. So, noch einmal zurück zu dieser Aussage über Jesus. Ich finde das so gewaltig. Das ist eine meiner Lieblingsstellen über Jesus. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit oder Ungerechtigkeit gehasst. Das erklärt, wieso Jesus so voller Barmherzigkeit war mit den Unterdrückten und mit den Kaputten und denen, die vom Teufel gebunden waren. Und warum so eine Bereitschaft war, zu helfen, zu segnen, zu vergeben und aufzuhelfen. Und auf der anderen Seite so eine Schroffheit gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wo er so brutal war, wo er die so gebrüttelt hat und so die konfrontiert hat, wo du denkst, ja meine Güte, wo bleibt denn da die Liebe? Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Und Leute, die in Stolz sind, das heißt, die ihre eigenen Standards haben, die sagen, ja ich weiß, was die Bibel sagt, aber Hüte dich vor solchen Leuten. Habe niemals Freundschaft, hör jetzt genau zu, habe niemals Freundschaft mit Menschen, die sich gläubig nennen und die solche Sprüche bringen. Ich weiß, was die Bibel sagt, aber hüte dich vor diesen Leuten. Segne die von der Ferne, geh hin, ermahne sie, zieh dich zurück und mach einen Riesenbogen um sie. Hab du keine Freundschaft mit Menschen, die sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber das wirkliche Leben ist halt anders und wir sind halt nur Menschen und so weiter. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Du kannst nicht ein gerader Nachfolger des Herrn sein, wenn in deinem Freundeskreis solche Spötter sind. Du kannst nicht, es wird nicht funktionieren. Und wenn du denkst, du ziehst sie hoch zu deinem Standard, was passiert ist? Sie ziehen dich runter zu ihrem Standard. Oh nee, ich bin stark und ich kann das. Die Bibel sagt, wir sollen Versuchungssituationen meiden und nicht aufsuchen und herausfinden, wie stark wir sind. Wir sollen Situationen der Versuchung fliehen, wir sollen meiden. Und dann kommen diese ganzen seelischen Erbarmen. Ja, aber wenn das alle tun würden, wer kümmert sich dann um diese Leute? Wer hilft ihnen dann auf den richtigen Weg? Jesus, durch deine Gebete und durch deine Klarheit. Indem du Gemeinschaft hast und das mit erträgst, wie Menschen unreine Witze in deiner Gegenwart erzählen, das Wort Gottes verlästern und so weiter, wirst du deine Autorität verlieren. Du wirst deine Autorität verlieren. Schreib das auf. Du wirst deine Autorität, Mann, ich wusste gar nicht, dass ich so ernst wäre, habe ich nicht geplant, aber für irgendwen ist das jetzt hier ganz, ganz, ganz wichtig. Spür das richtig. Check deine Freundschaft. Schau, mit welchen Leuten du Umgang hast. Wenn das Menschen sind, die sich Christen nennen und sie gehen so mit dem Wort Gottes um, dann tust du, was die Bibel nennt, mit den Spöttern sitzen. Und das wird niemals funktionieren. Das wird niemals gut ausgehen. So, pass auf. Das Wort Gottes sagt, wir sollen solche Menschen meiden. Ja, aber wo bleibt da die Liebe? Die Liebe besteht im Meiden. Das ist die Liebe. Die Liebe Gottes sieht nämlich total anders aus, als wir, wenn wir unser Denken nicht erneuert haben, uns vorstellen, wie Liebe auszusehen hat. Ja? Und wir müssen uns angewöhnen, wirklich das so zu sehen. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn du wissen willst, wie die Liebe aussieht, dann studiere dieses Buch und studiere, wie Gott mit Menschen umgeht. Wie Gott mit Menschen umgeht, die in Sünde gefallen sind. Und die umkehren und mit solchen, die nicht umkehren, die ihre Sünde rechtfertigen und sich rausreden. Schau an, wie Gott mit diesen Menschen umgeht. Ob das jetzt die Propheten im Alten Testament sind, ob das Jesus ist, ob das die Apostel sind. Schau dir das Wort Gottes an. Und alles, was du da findest, das ist Liebe. Das ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott definiert die Standards der Liebe. Und eines der größten Probleme, die wir haben, ist, wir bringen aus der Welt unsere Standards mit, wie Liebe aussieht. Und dann bringen wir in die Gemeinde und versuchen dort diese Standards durchzusetzen. Statt zu sagen, okay, ich fange ja ganz von neuem an, ganz von vorne. Wie sieht es denn jetzt aus? Was meint Gott denn mit Liebe? Ich habe mein Verständnis, aber was meint Gott jetzt? Wie sieht Liebe wirklich aus? Und die Liebe Gottes gegenüber Menschen, die vorsätzlich und bewusst in Sünde bleiben wollen, ist sehr drastisch. Solche Menschen werden nach mehrmaligen Ermahnen und Gesprächen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus, weil sie Böse in ihrer Mitte nicht ertragen konnte. Er lobt sie. Er sagt nicht, ihr seid eine intolerante, lieblose Gemeinde. Er lobt sie. Viele, viele Christen würden heute denken, das ist lieblos und das ist intolerant, nur weil jemand an seiner Sünde von Pornosucht oder von Spielsucht oder von irgendwas anderem nicht los will, deswegen ihn da auszuschließen. Das ist ja lieblos. Wo kommen unsere Standards her? Wer sagt, was richtig ist und was falsch ist? Unser Empfinden oder das Wort? Und jeder Einzelne muss eine Entscheidung treffen. Jeder Einzelne. Und du kommst nicht drum herum. Kommt das aus den Standards dieser Welt oder kommt das aus dem Wort Gottes? So, Jesus hasst Ungerechtigkeit und natürlich genauso der Vater und genauso der Heilige Geist. Die sind in diesen Dingen komplett, total eins. Ja? Für viele ist das eine neue Idee. Im Herzen Gottes, im Herzen meines geliebten Papas ist Hass. Ja, genau. Gott ist ein hassender Gott. Das ist, was die Bibel lehrt. Und wenn du Gott nachfolgen willst, musst du glauben, dass er so ist, wie er sich beschreibt in diesem Buch. Er hasst die Sünde. Viele, viele Schriftsteller reden davon. Er hasst das Böse, er hasst die Lüge. Warum? Weil Lüge vom Vater der Lüge ist, vom Teufel. Und weil Lüge immer zerstört. Lüge wird immer Zerstörung bringen. Zerstört denjenigen, der sich einen Lebensstil von Lüge angewöhnt und zerstört alle seine Beziehungen. Lüge wird immer zerstören. Und falscher Ehrgeiz und das Verlangen zu kontrollieren und zu manipulieren, all diese Dinge hasst Gott, weil sie zerstörerisch sind. Und sie haben keinerlei Platz in der Gemeinde. Keinerlei Platz. Genauso wenig wie solche Gesinnungen oder solche Haltungen und solche Lebensstil Platz haben später in der Ewigkeit. Hast du schon gelesen? Die Lügner, die Meineidigen, die Ehebrecher, sie haben keinen Anteil am Reich Gottes. Dann wie kommt das, dass wir heute sowas alles verharmlosen und sagen, na ja, komm, das war früher mal so. Gott hat sich nicht geändert und er wird sich auch nicht ändern. Da kann unsere Gesellschaft und die abgefallene Christenheit Kopf stehen. Gott ändert sich nicht. Fertig, aus. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir uns auch nicht ändern. Und dann ist heute unsere Meinung über Homosexualität nicht anders als 20 Jahre später. Das hat mit der Zeit überhaupt nichts zu tun. Ich habe einen Schock gekriegt. Neulich habe ich im Duden gelesen. Manchmal versuche ich irgendwie Wortbegriffe irgendwie von der Sprache erstmal mir zu erklären. Ja, was sagt denn eigentlich der Duden dazu? Hör mal zu, was der Duden über homophob sagt. Ich war absolut geschockt. Eine homophob bedeutet eine starke, in Klammern krankhafte Abneigung gegen Homosexualität habend oder zeigend. Weißt du, was das bedeutet? Nach dieser Definition ist Gott homophob. Nach der Definition des deutschen Dudens ist Gott homophob. Und du musst dich entscheiden, Duden oder Gott, Duden oder Bibel. Und wenn du dich für Bibel entscheidest, hast du dich entschieden für die Feindschaft dieser Welt, für den Hass dieser Welt, der gegen dich kommen wird. Und wenn du es tausendmal im Gespräch betonst, Gott hasst die Sünde und er liebt den Sünder, diese Welt ist taub auf diesem Ohr und sie wird sagen, du diskriminierst. Ihr Lieben, da kommt etwas auf uns zu. Und unsere einzige Chance ist, jetzt klar zu werden, jetzt die Zeit zu nutzen und so zu gründen in Gott und so eine Hingabe, so eine Liebe, so eine Wertschätzung zu haben, dass wir sagen, möge passieren, was will, aber ich werde Gott nicht verraten. Ich stehe auf seiner Seite, passiere, was wolle. Diese Haltung brauchen wir, um zu überleben in den nächsten Jahrzehnten, glaub es mir. Und viele, viele Gläubige wollen das nicht hören. Sie sagen, das macht mir Angst. Ja? Und man ist heute schon so weit, dass man Warnungen, ja, zum Beispiel Leute werden angegriffen, weil sie sagen etwas über die Hölle. Das ist ja Manipulation, das ist ja Einschüchterung. Bist du schon mal an einem Umspannwerk oder irgendwelchen Strommasten vorbeigegangen? Da steht über ein dickes gelbes Warnschild. Vorsicht, Hochspannung mit einem Blitzzeichen. Und das heißt, wenn du dem zu nahe gehst, der Blitz wird überspringen von der Leitung. Du musst ihn nicht mal berühren. Du musst nur eine gewisse Mindestdistanz unterschreiten. Der Blitz wird überspringen und du wirst eine lebendige Fackel sein und du wirst verkohlen. Willst du jetzt die Betreiber oder die diese Warnschilder aufgestellt haben, willst du die anklagen, dass die dich einschüchtern, dass sie dich manipulieren, dass sie dich unter Druck setzen? Warum machen sie diese Schilder? Weil die dich lieben. Weil sie dein Leben bewahren wollen. Und dann kommt die Welt und sagt, wenn wir die Botschaft von der Hölle bringen, dann machen wir den Leuten Angst. Man muss Angst haben vor der Hölle. Und auch dieses Weglassen von der Hölle ist nur geboren aus Menschenfurcht, aus nichts anderem. Wenn du Bücher liest von Christen vor 200, vor 300, vor 400 Jahren, die haben was komplett anderes gepredigt, als was wir heute predigen. Viel dichter dran an der Bibel. so hüten wir uns vor dem Zeitgeist. Hüten wir uns davor, da uns weichspülen zu lassen und irgendwie zu überlegen, ja, ist das jetzt noch politisch korrekt oder nicht oder was passiert oder was gibt's da für Konsequenzen, wenn wir jetzt Bibelsprache benutzen. Ihr Lieben, biblische Wahrheiten müssen in biblische Sprache gebracht werden und nicht irgendwie verwässert werden und verwischt werden. So, Gott hat Hass in seinem Herzen, zu Recht. Und er will, dass wir Hass haben in seinem Herzen. Er will das, er gebietet das, er schlägt das nicht einmal vor, er gebietet das. Wow, was für eine Vorstellung von Nachfolge. Aber genau das ist das Wort Gottes. Ja. Okay. Was haben wir gesagt, wann wollen wir? Um 4. Okay, na gut, dann haben wir ja noch massig Zeit. Dann fange ich jetzt an. Was war der Witz? Dann fangen wir jetzt an mit dem wichtigsten und dritten Teil. Ja, wie kommen wir zur Furcht des Herrn? Ja? Wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Wenn wir nachgedacht haben und zugehört haben, was alles in diesem Paket Furcht des Herrn enthalten ist, dann haben wir verstanden, das ist, was wir brauchen. Jetzt und für später und für alle Zeit. Das ist, was wir brauchen. Ja. Und wenn wir diese Sicht haben, um das geht es, Furcht des Herrn ist nicht ein Thema, ja, müssen wir auch mal gehört haben. Das ist das Zentrum des Glaubens. Das ist das Allerwichtigste. Das beschreibt die richtige Art von Beziehung, wie Gott sie haben will zu uns oder wie er will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. So, wir haben verstanden, das ist, was wir brauchen. Das, was wir wollen. Es beginnt mit einer Entscheidung. Es wird nicht so sein. Du hörst diese Botschaft, lässt die vergehen, ziehst keine Konsequenzen daraus, lebst weiterhin dein Leben und 10 Jahre später auf einmal wachst du auf eines Morgens und sagst, wow, irgendwas ist anders. Und du untersuchst dich und du stellst fest, boah, ich habe jetzt die Furcht des Herrn. Wo kommt denn die her? Wie ist denn das passiert? Das wird niemals passieren. Gott kann nicht in dir wirken, wofür du dich nicht entschieden hast. So, alles beginnt mit einer Entscheidung. Jesaja 56 redet von den Menschen aus den Nationen, aus den Heiden, die Gott rufen wird, ihm zu dienen. Das sind wir. Und dann wird gesagt dort, sie wählen, woran er gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. So, du hast verstanden, Gott hat gefallen an der Furcht des Herrn. Jetzt musst du wählen. Du musst eine Wahl treffen. Du musst sagen, ich will dieses in meinem Leben haben. Entscheidung ist nicht alles, aber Entscheidung ist der Anfang und ohne Entscheidung wird nichts passieren. Es beginnt mit einer Entscheidung und nach der Entscheidung entwickelst du und trainierst du einen Lebensstil, der beweist, dass du das wirklich haben willst. Ein Lebensstil, der Gott Raum macht, dieses Werk in dir zu tun. Auch hier noch eine interessante Schriftstelle zum Thema Erwählen, Sprüche 1, 28 bis 30. Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Darum, dass sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, dass sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Was dieser Vers uns hier nahe bringt, ist, es gibt ein zu spät. Es ist eine extrem gefährliche Haltung, zu sagen, ja, ist schon richtig, stimmt, ist wichtig, sollte man bedenken, aber später. Erst will ich mein Leben genießen, später. Schon die Idee, dein Leben zu genießen ohne Gott, ist schon krank. Es ist schon verkehrt. Man kann sein Leben nicht besser genießen als in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Höheren Genuss gibt es nicht. Und die Idee, außerhalb von Gott findet man das wahre Leben und das Glück und die Erfüllung, ist schon wieder eine Lüge des Teufels, die man geglaubt hat. Der Teufel ist der, der zerstört, der bindet, der kaputt macht, der krank macht, der süchtig macht, der abhängig macht, der niedermacht. Der, der freisetzt und heilt und Gutes tut und erfreut, ist Gott. Lass uns das niemals verwirren. Danke. So. Es gibt ein zu spät. Wir können das nicht aufschieben, können sagen, ja, im Prinzip schon richtig. Aber im Moment passt es jetzt nicht in meine Agenda. Wird es dann morgen passen? Was wird sich nächstes Jahr ändern? Du wirst noch kälter werden, noch gleichgültiger, noch weiter weg vom Herrn. Wirst du dann mehr ansprechbar sein für die Wahrheit? Heute ist die Stunde. Heute ist der Tag des Heils. Triff heute eine gesunde Entscheidung und sage, ich weiß das, ich brauche das, ich will das und ich werde das haben und ich tue, was das Wort Gottes sagt. So, Entscheidung ist das Erste. Wie geht's dann weiter? Diese Entscheidung muss praktisch gelebt werden. Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz eifere, jetzt lasse ich was aus, Pünktchen, um die Furcht des Herrn jeden Tag. Eifern ist was anderes als, du, wenn ich mal gar nichts zu tun habe, dann kümmere ich mich auch mal darum. Eifern spricht von erster Priorität, von ganz wichtig, von ich bin dran und ich bleibe dran und ich lasse mich nicht abbringen. Dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Das kommt zum Beispiel zum Ausdruck, indem du regelmäßig diesen Teil auch bewusst betest, geheiligt werde dein Name. Wir hatten das schon mal erwähnt. Ja? Gott, gib mir einen Lebensstil, der dich ehrt. Gib mir einen Lebensstil, der beweist, Golgatha ist die Erlösung von der Macht der Sünde. Hilf mir, ein lebendiges Beispiel zu sein. Hilf mir, Ehre zu bringen. Geheiligt werde dein Name. Jesus sagt, so sollt ihr beten. So, wir beten das. Je länger ich Christ bin, umso mehr habe ich eine große Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was wir Vater unser nennen. Das Gebet des Herrn, was er den Jüngern beigebracht hat und den Jüngern eingeschärft hat. Sie sollen das den weiteren Generationen, also schlussendlich auch uns, mitteilen. Das ist so, so, so wichtig, dieses Gebet. Umso mehr erbost es mich, wenn heute namhafte Leute aufstehen und uns erzählen wollen, das ist nicht mehr für heute. Und sie sagen, das ist ein alttestamentliches Gebet. Höre nicht auf diese Wirrköpfe. Jeder neubekehrte Christ innerhalb von wenigen Tagen gläubig oder seit wenigen Tagen gläubig kann feststellen anhand der Bibel, dass das eine falsche Aussage ist. Jesus hat den Jüngern gesagt, so sollt ihr beten. Und am Ende hat er gesagt, als er sich verabschiedet hat, schärft den nächsten gläubigen Generationen genauestens ein, was ich euch beigebracht habe. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und eins der Dinge, die Jesus geboten hat, war das Vaterunser. Also gehört das Vaterunser zum neutestamentlichen Christsein. Und mir ist egal, was für ein Bestsellerautor das ist und wie die Leute begeistert sind. Wenn er erzählt, das Vaterunser ist nicht für heute, dann weiß ich, hier haben wir es mit einem theologischen Wirrkopf zu tun. Das finde ich aber krass. Nein, ich finde krass, was er sagt. Okay. So, wir haben diese Entscheidung getroffen. Und jetzt bitten wir den Heiligen Geist, der auch der Geist der Furcht des Herrn ist. Jesaja 11, Vers 2 haben wir am Anfang uns angeschaut. Der Geist der Furcht des Herrn. Wir bitten den Heiligen Geist, unser Lehrer zu sein. Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er ist der Geist der Furcht des Herrn. Wer könnte besser über Furcht des Herrn lehren als der Heilige Geist? So, wir bitten ihn, unser Lehrer zu sein. Wir demütigen uns vor ihm, ganz, ganz praktisch. Wie kann man das tun, bevor du deine Bibel aufschlägst? Sag, Heiliger Geist, ich habe zwar Abitur, also wenn das zutrifft. Aber das privilegiert mich nicht zu verstehen, was in diesem Buch ist. Du alleine bist imstande, mir das beizubringen. Und ich brauche dich und ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Ich brauche dich und sei du mein Lehrer. Und du kannst ein glorreicher Hauptschulabbrecher sein und weißt mehr vom Wort Gottes als der hochstudierte Theologe. Ich habe jahrelang unter Theologen gesessen und ich habe mich gewundert und habe gesagt, Herr, erbarme dich über diese Wirrköpfe. Erbarme dich über diese Leute, die von etwas schwafeln, wovon sie keine Ahnung haben, die dich nicht kennen, die kluge Worte machen, die kein Mensch in die Praxis umsetzen kann, die nur schöne Reden schwingen. Erbarme dich über diese Leute, die so blind sind, so weit weg sind von deinem Herzen. Das ist, was ich 3 Jahre gemacht habe in meinem Studium. 3 Jahre habe ich für sie gebetet und habe gesagt, Herr, erbarme dich. Und bewahre mich, eins von diesen Lügen in mein Herz zu lassen. Bewahre mich davor. Hilf du mir, bei deinem Wort zu bleiben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ja. Und der Heilige Geist wird uns lehren, wie wir leben sollen. Es geht um einen Lebensstil, der es ihm ermöglicht, das in uns zu wirken. Darum geht es. Wir üben einen Lebensstil ein und dieser Lebensstil macht Raum, dass er in uns sein Werk tun kann. Du kannst dir nicht Furcht des Herrn beibringen, das kannst du nicht. Aber du kannst dich ihm zur Verfügung stellen und kannst ihm Gelegenheit geben zu tun, was er schon immer tun wollte. Das kannst du und mehr kannst du nicht und mehr musst du auch nicht. Ja. Jesus spricht von der ersten Liebe, Offenbarung Kapitel 2. Nachdem er die Gemeinde von Ephesus so gelobt hat, eins der Aspekte haben wir schon genannt, sie konnten Böse nicht ertragen in ihrer Mitte. Ja. Nachdem er sie gelobt hat, dann kommt er doch zu seinem wesentlichen Kritikpunkt. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue wieder die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Die erste Liebe ist ein anderes Wort für Furcht des Herrn. Gott hat den ersten Platz. Manche denken, erste Liebe, das war die aufregende Zeit der ersten Wochen nach meiner Bekehrung. Das ist nicht erste Liebe. Das ist Verliebtsein in Jesus. Aber das hat nichts mit erster Liebe zu tun. Erste Liebe ist, Jesus hat den ersten Platz in deinen Werten, in deinen Entscheidungen, in all den praktischen Dingen. Er hat den ersten Platz. Und es geht um ihn und du willst ihn erfreuen. Das ist die Furcht des Herrn. Und das heißt, wenn man diese erste Liebe verlassen hat, kann man wieder dahin zurückkehren. Halleluja, was für eine Gnadenbotschaft. Ist nicht, du hast es gehabt, du hast es verspielt, peng, aus, fertig, das war's, du hast deine Chance gehabt. Nein, das ist nicht Gott. Gott gibt eine neue Chance und wir können umkehren und wir können wieder zurückkommen zu dem, was wir verloren haben und es wieder einnehmen oder sogar noch mehr einnehmen, als wir schon einmal gehabt haben. Und die interessante Sache an diesem Vers ist, dass Liebe oder das Zurückgewinnen der ersten Liebe etwas mit Werke, mit Taten zu tun hat. Wir würden das mit unserem Hollywood-verseuchten Gehirn verbinden mit Gefühle. Ja? Aber Jesus sagt etwas anderes. In die erste Liebe kommt man durch Werke, durch Taten. Leider haben wir eine protestantische Schlagseite seit Luther. Und wenn wir das Wort Werke hören, alles, was uns einfällt, ist, der Mensch wird nicht durch Werke gerecht, Klappe runter, fertig und Thema Werke erledigt. Dann studier einmal das Neue Testament und schau mal, wie oft das Wort Werke vorkommt. Du wirst erstaunt sein, welche Betonung auf Werke ist. Werke sind extrem wichtig. Werke sind nicht das Mittel zur Rettung. Aber Werke sind das Mittel, um auszudrücken, dass unsere Errettung echt ist. Das ist, was Jakobus sagt. Ohne Werke ist der Glaube tot. Ja? Wenn wir Glauben haben, aber es gibt keine Werke, ja? Dann ist der Glaube tot. Ja? Wenn du glaubst, du liebst Jesus und du genießt den Schmutz von Hollywood, dann ist dein Glaube tot. Sorry, er ist tot. Aber er kann auferweckt werden. Halleluja. Er kann auferweckt werden, weil Gott der ist, der die Toten auferweckt. So. Die erste Liebe, die Furcht des Herrn, kommt durch Werke. Aber nicht nur irgendwelche Werke, ja, nicht so wie ein Pfadfinder, ja, jeden Tag eine gute Tat, ja, oder die blinde Oma über einen Zebrastreifen helfen oder sowas. Nichts dagegen, das ist okay, das ist gut, ja. Aber das ist nicht gemeint, ja. Hier sind die ersten Werke gemeint. Was sind die ersten Werke? Das sind die Dinge, die Gott sagt, die du tun sollst am Morgen. Um einfach neu wieder Kontakt aufzunehmen nach der Nacht mit Gott und Raum zu machen für den Heiligen Geist in dir. Also durch Werke zurück in diese erste Priorität, in diese erste Liebe, in dieses Herz für Gott. Ja. Und die Bibel hat eine Menge darüber zu sagen, wie dieser Lebensstil aussieht. Und du sollst dir Zeit nehmen für Gott. Und für ihn da sein und mit ihm Gemeinschaft verbringen. Und das ist vielleicht eines der schwierigsten Dinge am Anfang, überhaupt das zu lernen. Weil alles, was du hast, ist die Bibel und die Zimmerdecke. Da ist nichts, da ist kein Gott, da fühlst du gar nichts, da ist gar nichts. Sei getrost, so fängt man an, aber dabei muss es nicht bleiben. Man kann Gott, seine Gegenwart erleben und genießen und davon auferbaut werden. Die Bibel redet von emotionalen Erfahrungen. Zum Beispiel ein Ausdruck ist der Strom der Liebe Gottes. Ja, der Strom der Liebe Gottes, ja, von dem wir trinken sollen. Jesus sagt, wenn wir dürsten, dann sollen wir zu ihm kommen und trinken. Und was trinken wir da? Er redet, sagt Johannes, vom Heiligen Geist. Und das, was wir trinken, wird etwas werden, was in uns eine Quelle wird. Und diese Quelle wird fließen und sprudeln und wird sogar zu viel produzieren, sodass wir dann andere segnen können. Ja? Ströme lebendigen Wassers sind verheißen, die fließen von uns für andere, dass andere trinken können. Es sind Worte der Ermutigung, der Hilfe, des Trostes, der Liebe, der Hoffnung. Ja, die sollen in der Kraft des Heiligen Geistes von uns fließen zu anderen. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung kennst, dass wenn du total am Boden bist und plötzlich hast du die Herausforderung, du musst jemanden ermutigen, der auch total am Boden ist. Es gibt nichts Härteres als das. Was heißt das? Das heißt, es ist meine Verpflichtung, ermutigt zu sein. Ich muss unbedingt ermutigt sein. Eine positive, hoffnungsvolle Sicht haben von mir und von was Gott mit mir tut und wie er mich gebraucht und wie er mich segnet und so weiter und wie meine Zukunft aussieht. Ich brauche die Sicht Gottes von mir und von meinem Leben. Das ist Ermutigung. Entmutigung kommt, wenn ich denke, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts und bei mir wird auch nichts und ich bin irgendwie völlig geistlich bankrott und ich habe nichts zu geben und ich weiß auch nicht, ob das irgendwann wieder besser wird. Wer so denkt über sich selber, ist entmutigt und bleibt entmutigt. Haben wir uns verstanden? Die Art und Weise, wie du denkst über dich, ist extrem wichtig. Und du musst über dich denken, wie Gott über dich denkt. Ja, wie weiß ich, wie Gott über mich denkt? Nun, in diesem Buch steht haufenweise etwas drin, über wie Gott über dich denkt. Paulus sagt, das gute Werk, das er in euch angefangen hat, wird er vollenden. Wenn ich das wirklich glaube, bin ich nicht mehr in, oh, es ist alles so schrecklich und morgen wird es wahrscheinlich noch schrecklicher sein und ich weiß gar nicht, ob das nochmal irgendwann aufhören wird, dieses Schreckliche. Ermutigt sein heißt, Gott ist da. Gott hat schon Dinge getan in mir und er ist am Werke und er wird weiterarbeiten und er wird sein Ziel mit mir erreichen. Und ich vertraue ihm, nicht mir. Ich vertraue nicht meiner armseligen Geistlichkeit. Ich vertraue ihm. Er ist treu. Er hat das gute Werk angefangen, sagt Paulus. Er wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Du musst über dich so denken. Ja, viele Leute verbringen viel Zeit darauf, ihre Probleme zu bejammern und sich immer vor Augen zu führen. Ja, und sie merken überhaupt nicht, und dann beten sie auch noch ihre Probleme. Sie merken nicht, wie sie sich immer tiefer in eine geistliche Hoffnungslosigkeit und Depression hineinsteigern. Es ist nicht verkehrt, in realistischer Weise die Probleme wahrzunehmen. Aber damit ist nie zu Ende oder nie Punkt und fertig. Ein Komma. Ich habe diese Probleme, ja, aber Gott hat versprochen und er arbeitet in mir. Und ich stelle sicher mit meinem Lebensstil, dass er weiter in mir arbeiten kann und er wird mich weiter verändern. Gott ist treu und ich vertraue ihm. Er macht es. Er hat es begonnen, er wird es vollenden. Hoffnung über sich zu kultivieren, ist lebensnotwendig. Wenn du keine Hoffnung auf Veränderung hast, keine Hoffnung hast, deine Lebensprobleme zu verändern oder gelöst zu bekommen, du wirst frustriert sein. Und mit deiner Frust, mit deinem Frustriertsein dich noch abschneiden von dem letzten Rinnsal von Liebe und Bestätigung und Ermutigung, was von Gott kommt, und du wirst völlig isoliert sein. Und früher oder später, weil du Hunger hast, weil du Erfüllung brauchst, früher oder später wirst du sie dir in der Welt holen. Bei Pornografie, bei Glücksspiel, bei Drogen, bei irgendwelchen verrückten, ausgeflippten Sachen, die dich alle krank oder dick oder doof machen oder wie auch immer. Du wirst dort versuchen, deinen Mangel auszufüllen. Und was sagt Paulus? Mein Gott befriedige alle eure Bedürfnisse in Christus Jesus. Du hast Bedürfnisse, ja, und Gott weiß das. Und er hat mit diesen Bedürfnissen sich geschaffen. Und diese Bedürfnisse sind so riesig, dass nur einer sie erfüllen kann, und das ist Gott. Und du musst lernen, deine Bedürfnisse anzuerkennen und nicht versuchen, auf falsche Art und Weise selber dir zu befriedigen oder zu versuchen, sie zu befriedigen, ja. Sondern mit deinen Bedürfnissen musst du zu Gott kommen. Du musst lernen, diesen Strom der Liebe, diesen Fluss des Heiligen Geistes zu erleben und zu genießen. Du tränkst sie, heißt es im Psalm 36, mit dem Strom deiner Wonnen. Wie viele Gläubige haben wir getroffen, für die ist so ein Vers wie, keine Ahnung, was das bedeuten kann. Habe ich noch nie erlebt, kann mir da gar nichts unter vorstellen. Es ist lebensnotwendig, dass du lernst, dich Gott so hinzugeben, dass er die inneren Blockaden und Barrikaden Schritt für Schritt abbauen kann und du empfangsfähig wirst für die Liebe Gottes. Gott will, dass du seine Liebe fühlst. Er will das, weil er genau weiß, das ist der sicherste Schutz vor Fremdgehen in der Welt und sich da zu sättigen an den Dingen, die alle krank, kaputt, doof und dick machen und so weiter. Wenn du das Original hast, kannst du viel, viel entspannter und leichter dem Imitat einen Tritt in den Hintern geben und sagen, ich brauche das nicht mehr. Wenn du nichts hast, wenn du ausgehungert bist, wenn du leer bist, du wirst über alles herfallen. Ich habe über hungrige Leute gelesen, die waren in einer irgendwie verirrt im Wald oder glaube Flugzeugabsturz oder was in Sibirien. Die waren so hungrig, die haben nachher Birkenrinde gegessen, weil sie so einen Hunger hatten. So, der Mensch ist bereit, alles zu essen. Auch wenn der Verstand sagt, es ist ja sinnlos. So sind wir. Hunger ist eine treibende Kraft. Und Gott will deinen Hunger stillen. Gott will deine Sehnsucht nach Leben, nach Bedeutung, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Wertgefühl. Gott will das erfüllen. Und er kann das. Aber er wird das nicht tun, solange du deine eigenen Methoden hast, deine eigenen Bedürfnisse auf deine Art und Weise zu befriedigen. Das kann auch ganz raffiniert sein. Das kann sogar mitten in der Gemeinde passieren, dass man Dienste anstrebt oder Dienste ausübt, um sich wichtig zu fühlen, um seine Minderwertigkeit auszugleichen und irgendwie sich und anderen das Gefühl zu geben, man ist doch irgendwie ein wertvoller Mensch. Das ist Missbrauch des Dienstes. Und das wird nie gesegnet sein. Früher oder später wird es einen Knall geben und das Ganze wird auffliegen. So Dienste, so notwendig es ist, dass wir dienen. Dienste sind nicht dazu da, dass du dir und anderen beweist, du bist wichtig und du bist wertvoll. Sondern Dienste kommen aus der Beziehung mit Gott. Er liebt mich, ich bin wertvoll. Und er segnet mich und er segnet mich mehr, als ich vertragen kann. Und deswegen muss dieser Segen abfließen. Und deswegen diene ich, weil ich Menschen Gutes tun will, weil Gott mir Gutes getan hat. Das ist die einzig berechtigte Motivation für Dienst. Und wir alle sitzen hier und nicken. Hoffe ich jedenfalls. Aber es ist seine Sache, dieser Wahrheit zuzustimmen und es ist eine andere Sache, diese Sache zu erleben. Weil das Problem ist an falschen Motiven. Wir haben keine Ahnung darüber, was in unserem Herzen abgeht. Wir verstehen das nicht. Wir sind blind. Der Einzige, der unser Herz kennt, ist Gott. Aber das Gute ist, er will unser Herz erforschen. Und das bedeutet nicht, er will seine Ratlosigkeit beenden. Gott hat keine Ratlosigkeit über dein Herz. Sondern das Herz erforschen heißt, dir mitteilen, was er schon sieht. Das ist das Herz erforschen. Und da gibt es dann viel Grund zur Buße, viel Grund zum Umkehren, wo wir unsere Persönlichkeit, unseren Charme, unseren Witz oder unsere Hingabe benutzt haben, um von anderen zu holen. Und das ist in Gottes Augen ekelhaft und nicht akzeptabel. Und in einer Gemeinde, wo der Heilige Geist Raum hat, wird das ans Licht kommen, bei jedem Einzelnen. Und das macht frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weil wenn wir immer noch ein Sklave sind und wir immer noch bemüht sind, Menschen davon zu überzeugen, dass wir liebenswert sind, sind wir im Stress. Und Gott ist dagegen und er will nicht, dass wir im Stress dienen. Er will, dass wir wirklich mit wahrhaftigen Motiven dienen, weil er uns beschenkt hat und wir wissen, wie gut uns das getan hat. Und jetzt wollen wir andere segnen, wir wollen anderen helfen, wir wollen anderen Ermutigung bringen oder andere in irgendeiner Weise praktisch zeigen, dass wir sie schätzen und dass wir sie lieben. Das muss die Grundlage sein. Das kann aber nur kommen, wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen. Wenn wir solche Gebete beten wie erforsche mein Herz, prüfe mich, zeige mir, ob ich auf einem guten Weg bin oder auf einem Weg des Götzen, zeig du mir, öffne mir die Augen, hilf du mir. Und natürlich in keiner Weise ist gemeint, aha, also solange meine Motive nicht geprüft sind, werde ich jetzt lieber gar nichts mehr tun. Also mich steht in der Küche nicht mehr, ich muss jetzt erstmal mich um meine Motive kümmern. Ja, oder um die Blumendienst kann ich auch nicht mehr machen oder irgendwas anderes Praktisches, weil jetzt muss ich erstmal meine Motive prüfen. Ich rede nicht von sowas. Tu die Dinge, die du bis jetzt dir vorgenommen hast zu tun, zu denen du dich verpflichtet hast und manche müssen noch ein bisschen mehr tun. Und während du die Dinge tust, sag Gott, hier bin ich. Hilf mir, meine Identität aus dir zu bekommen. Hilf du mir, meinen Wert aus dir zu bekommen. Wir sind wertvoll, weil Gott sagt, wir sind wertvoll. Nicht, weil die Gemeinde sagt, boah, was für ein wertvoller Bruder. Wir sind wichtig, weil Gott uns wichtig findet. Wie kann ich das wissen, dass Gott für mich wichtig ist? Gott hat den höchsten Preis bezahlt, der überhaupt nur denkbar war. Petrus sagt, nicht mit Gold oder Silber, das ist ja Ramsch, das ist ja nichts. Mit dem kostbaren Blut Jesu seid ihr erlöst. Mit dem kostbaren Blut Jesu seid ihr erlöst. Das ist das Kostbarste im ganzen Universum. Das wurde bezahlt für uns. Also das heißt, wir sind Gott wichtig. Uns hätte er gesagt, ein Euro meinetwegen, aber mehr nicht. Nein, er hat den höchsten Preis bezahlt. Er wollte dich, er wollte mich. Und auch das ist ein sehr entspannender Gedanke, immer mal daran zu denken, in welchem desolaten Zustand wir waren, als Gott uns errettet hat. Das ist ein sehr entspannender Gedanke. Und wir realisieren, unsere Errettung hat nichts mit unserem Bemühen zu tun, hat nichts mit unserer Geistlichkeit zu tun, hat nichts mit unserem Eifer zu tun. Unsere Errettung hat nur zu tun mit der Gnade Gottes und mit sonst gar nichts. Und trotz alledem, was wir da hatten und mitgebracht haben, hat er uns angenommen. Nicht wegen, trotz, alledem hat er uns. Und wenn du noch nicht von Herzen dem zustimmen kannst, dass für das, was du getan hast in deinem Leben, du die ewige Höllenstrafe verdienst, wenn du das noch nicht von Herzen bejahen kannst, dann bist du noch nicht bekehrt. Du verstehst die Gnade nicht. Du versuchst immer noch aus eigener Kraft errettet zu sein. Unsere Gerechtigkeit ist es wie schmutzige Lumpen. Das stinkt, da kann Gott nichts mit anfangen, das ist völlig wertlos. Aber Gott sieht uns als wertvoll an. Und gleichzeitig verurteilt er unsere Taten als nicht fähig, uns für den Himmel zu qualifizieren. Völlig unbrauchbar, völlig ungeeignet. Das müssen wir lernen, unsere Person zu trennen von unseren Taten. Zu sagen, diese Taten sind abgrundtief böse und schlecht und wir verdienen die Hölle. Aber wir sind in Gottes Augen wertvoll. Das gehört beides zusammen. Wenn du nur das eine siehst und nicht das andere, du wirst in totale Schieflage sein. Beides brauchen wir. Okay, so, kommen wir zurück zu meinem Punkt hier. Die Werke, die ersten Werke. Es gibt ein wunderbares Zitat, ich glaube, ich kriegst du einigermaßen wörtlich hin oder jedenfalls dem Sinn nach, von Georg Müller. Kennt ihr Georg Müller? Hat schon mal jemand von Georg Müller gehört? Wer kennt Georg Müller? Also nicht persönlich, sondern... Oh, das ist fast die Hälfte. Okay, gut. Also die andere Hälfte muss ihn auch unbedingt kennenlernen. Einer der gesegnetsten, vielleicht der gesegnetste deutsche Mann Gottes, den wir bis jetzt überhaupt gehabt haben. Der Gott gekannt hat, der sein Wort gekannt hat, der ein unglaublich fruchtbringendes, gesegnetes Leben geführt hat. Ich glaube, bis in die 90er seines Lebens. Extrem fruchtbar. Und dieser Mann hatte sehr viel zu tun. Und er hatte mehrere Sekretärinnen, die seine Post verwaltet haben. Und aus der ganzen Welt kamen Menschen und wollten nur 15 Minuten mit ihm verbringen. Die kamen angereist von den Enden der Erde, um ihn zu treffen. Weil der Mann so voller Weisheit war und so voller Güte war und Gott so kannte. Und die wollten einfach nur mal 15 Minuten mit ihm zusammen sein. Und der war von morgens bis abends beschäftigt, dieser Mann. Wirklich einen vollen Terminkalender. Und dieser Mann hat wiederholt gesagt, meine erste Pflicht am Morgen ist dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Das ist seine erste Pflicht, vor all den praktischen Dingen, mit den Waisenhäusern und mit der Literaturarbeit und mit all den Dingen, die er da veranstaltet hat. Das ist seine erste Pflicht, dafür zu sorgen, dass seine Seele glücklich ist in Gott. Das kommt am Anfang und dann kommen die Termine. Und was meint er damit? Er meint einen Lebensstil der Gemeinschaft mit Gott. Der Gemeinschaft im Heiligen Geist, ein Lebensstil im Worte Gottes, wo er vom Worte Gottes durch den Heiligen Geist genährt wird, aufgebaut wird, korrigiert wird, ermutigt wird, gestärkt wird, inspiriert wird und überfließend gefüllt wird. Und das hat ganz viel zu tun mit der Art und Weise, wie man sich hingibt dem Worte Gottes. Ich glaube, ich mache doch ein kleines Päuschen hier. Ist jetzt auch vier, jetzt sind wir im Takt. Da muss ich hier nicht was auseinanderreißen. Und da machen wir nachher weiter. Wie man sich hingibt dem Worte Gottes. Da geht's weiter, okay?